Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Wir gewinnt, eine Brücke zwischen ideellen Werten und wirtschaftlich nachhaltigem Erfolg. Ich freue mich sehr, dass ich Dieter Overath als Interviewpartner gewonnen habe. Er ist Vorstandsvorsitzender von Fairtrade. Viele von Ihnen oder euch als Zuhörern kennen dabei bestimmt das Fairtrade-Logo von Produkten aus dem Supermarkt. Aber nicht jeder kennt die spannende Story dahinter. Lieber Herr Overath, können Sie dazu vielleicht noch mal etwas sagen?
Also wir selber handeln nicht mit Produkten. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und der seine Deutschlandzentrale hier in Köln hat. Bei Survey knapp 80 Mitarbeiter, hat sich also vom Alleinunterhalter zu einem tollen Team weiterentwickelt. Und wir schließen zum einen Lizenzverträge ab. Also das kann ein Aldi, Tchibo sein, es kann aber auch ein kleiner Röster um die Ecke sein, wo wir die Spielregeln festlegen, nach welchen Bedingungen dieser Kaffee, Banane, Blumen und all die anderen Produkten gehandelt werden. Das ist quasi die Marketing-Schiene. Die andere Schiene, die uns genauso wichtig ist, so ein Siegel bekannt zu machen, ohne dass man wie Pepsi-Cola Millionen Werbung hat, um Anzeigen zu schalten. Und dafür haben wir eben Campaigning und machen so tolle Dinge wie Fairtrade Towns, University. Sprich, wir versuchen von einer anderen Ecke her eben auch mit diesem Thema Fair Handeln in einer fairen Wirtschaft zu agieren. Also von daher ist es zweigleisig und beides wird hier in dem Haus organisiert. Wir sind Mitglied einer internationalen Organisation, soll heißen Fairtrade Deutschland. Es gibt es in Australien, in Norwegen, in Spanien, überall mit demselben Logo. Und die globale Zentrale, was kein großer Zufall ist, ist in Bonn quasi um die Ecke, aber wir sind eben auch sehr stark in den Kontinenten. Also von daher hat sich Fairtrade als weltweite Bewegung entwickelt und Fairtrade Deutschland ist der wichtigste Akteur.
Vielleicht einmal kurz strunzen, wie man so schön in Köln sagt. Also ich war total beeindruckt, als ich gehört habe, in welchem Umfang Sie Waren bewegen. Also das sozusagen Umfangsvolumen der Fairtrade-Produkte, die pro Jahr über den Kassentisch gehen. Können Sie das einmal nochmal äußern, weil das ist wirklich eine beeindruckende Zahl.
Ja, also von null vor 29 Jahren, wo die Idee entwickelt wurde, nähern wir uns jetzt den 2 Milliarden, soll heißen, Konsumentinnen und Konsumenten kaufen für annähernd 2 Milliarden Euro im Jahr Fairtrade-Produkte. Und das kann beim Discounter sein, in den normalen Supermärkten, im Bioladen oder sie trinken den Kaffee in der Bundesbahn, weil hoffentlich demnächst wieder ein bisschen mehr, weil der Kaffee, der in der Bundesbahn ausgeschenkt wird, ist nur Fairtrade. Und by the way, in vielen Unternehmen, die ihre Kantine umgestellt haben. Dazu gehören Banken, Versicherungen und so weiter. Also es ist breit gestreut. Sie finden kein Geschäft in Deutschland, was nicht wenigstens Fairtrade Kaffee oder Süßwaren anbietet.
Klasse. Ja, starten wir doch vielleicht mal inhaltlich auch in unseren Podcast rein. Unternehmertum und Non-Profit. Ist das ein Widerspruch? Jetzt haben wir schon ein bisschen eigentlich die Antwort gegeben. Offensichtlich nicht, wenn man damit 2 Milliarden bewegen kann. Aber ich bin gespannt auf Ihren Blickwinkel auf das Thema.
Ja, also wir versuchen, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Und das aus der einen Welt, ich muss einem Kaffeeröster nicht erklären, Darboven, wie man guten Kaffee röstet oder ein Aldi, wie man seine Waren verkauft. Das heißt, wir versuchen mit unserem Marketing quasi einen Markt erstmal zu nehmen, wie er ist und auf Augenhöhe professionell mit diesen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Und dafür braucht man gute Leute im Team, die eben, ich wollte schon fast sagen, den nötigen Stallgeruch mitbringen. Und der andere Punkt ist, aber jetzt nicht relativ schnöde zu schauen, dass vom Produkt X oder Y mehr Ware verkauft wird, sondern gleichzeitig die soziale Dimension reinzubringen. Und dafür stehen wir auch, dass wir durchaus Leuten auf die Füße treten oder auch Firmen gemeinsam gucken in ihre Wirtschaften, in ihre globale Lieferketten und gucken, wo oder wie können wir mit unserem Ansatz die Dinge verbessern. Das heißt, wir sind wie so ein Scharnier, dass wir einerseits versuchen, reibungslos in der Wirtschaft zu agieren, andererseits aber immer auch so einen kleinen Störfaktor reinbringen und sagen, Kameraden, so geht's nicht weiter. Wir können nicht für immer und ewig Kakaobauern, Bananenbauern, Kaffeebauern quasi als erstes schwaches Glied einer langen globalen Produktionskette ausbeuten. Und erst recht in Zeiten der Pandemie, die ja noch gnadenloser offenlegt, wie fragil die Strukturen im globalen Süden sind. Und wir versuchen auch zu erklären, wenn ihr in 10 Jahren noch Kakao haben wollt, um eure tolle Schokolade zu kaufen, dann müsst ihr im Anbau investieren, weil der Traum junger Menschen im globalen Süden ist es nicht, uns für immer und ewig für $1 am Tag die Bohnen zu pflücken. Die hauen ab, gehen in die Großstädte. Also wir merken zunehmend, dass wir mit diesem Ansatz eigentlich auch ein egoistisches Interesse von Firmen treffen, nämlich zukunftstauglich ihre Ware weiterhin aus dem globalen Süden zu beziehen. Und wenn wir da nicht alle gemeinsam an der Einkommens- und an der Perspektivenschraube drehen, dann kann es irgendwann auch mal dünn werden. Das sehen wir ja hier. Wenn die Erntehelfer aus Osteuropa nicht auf die Spargel- und Erdbeerfelder kommen, dann gibt es auch nichts im Markt. Also man muss schon schauen, wie können die Leute auskömmlich leben.
Und ist das auch eine Empfehlung, die Sie einem deutschen Mittelstand geben würden, der vielleicht auch globale Produktionsketten hat, sich damit auseinanderzusetzen, unter welchen Bedingungen vielleicht Zulieferer produzieren oder der Standort in China, der vielleicht eine Vorproduktion leistet oder ähnliches?
Also im Grunde ist das Plädoyer, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, agieren Sie, bevor Sie ernsthaft wegen Umwelt oder sozialen Mängeln angegriffen werden, was ja dann ein Unternehmen immer in eine Verteidigungsposition bringt. Also von daher ist der klare Ratschlag, und das bezieht sich ja nicht nur auf uns jetzt zu schauen, wie der Kakao für die Süßware fair sein kann, sondern das bezieht sich eigentlich auf alle Unternehmen. Und die soziale Dimension in der Nachhaltigkeit, der Umwelt, Klimawandel und Co., Wassergebrauch, das sind ja die Dinge, die eigentlich seit Jahren aus guten Gründen auch schon im Mittelpunkt stehen. Aber die soziale Dimension, erst recht mit Blick auf die SDGs, wir nehmen uns vor, weniger Armut in der Welt zu haben. Und das geht nicht, wenn wir weiterhin in der Billigmanie verfallen. Also soll heißen, zu gucken und zu screenen, wie sind die Ketten, wo sind vielleicht Hotspots. Aber dafür brauchen Sie in der Regel auch Menschen im Unternehmen, die nicht nur Experte im IT-Bereich oder in welchem Bereich auch immer sind, was ja auch gut und wichtig ist. Also ich glaube, die Herausforderung für Unternehmen besteht, ähnlich wie wir bei Fairtrade, Marketingleute, die vom Handel gekommen sind, aber auch Afrikanisten und andere Menschen, die in Klammern teilweise auch sehr gerne und viel diskutieren, auch hier im Team. Und sie brauchen im Unternehmen, glaube ich, auch eine Diversität in ihrem Staff, um vielleicht auch mehr Sensibilität zu haben, was lokal, regional und global läuft und wie so ein Unternehmen in einem Kontext steht. Und da braucht man wache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht erst warten, bis man mit vom Spiegel oder einer NGO angepinkelt wird.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber das ging ja schon in die Richtung meiner nächsten Frage an Sie. Wie kann ich denn als Mittelständler eine Auseinandersetzung und Engagement zur sozialen Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen gestalten? Haben Sie da praktische Empfehlungen?
Ich denke, das, was die Unternehmen mit uns machen, ist ja schon, sich einer Idee oder einer NGO zu öffnen, um gemeinsam in eine Analyse reinzugehen. Also das heißt, egal ob es um einen globalen Süßwarenkonzern geht, wo wir inzwischen Sourcing Manager haben, die in die Lieferkette reingehen, gemeinsam ihre Lieferanten besuchen. Also das, was man früher sagte, wir kriegen irgendwoher den Kakao oder den Kaffee über Spediteure, über Importeure und haben eigentlich mit dem, was vor Ort passiert, nichts zu tun. Mit dieser Haltung kommt man definitiv nicht weiter. Unternehmen werden, auch wenn sie sich Dienstleister bedienen, mehr denn je zur Verantwortung gezogen, wenn vor Ort sich herausstellt, ob es Umweltskandale gibt oder ob die Menschen schlicht und einfach ausgebeutet werden oder wie im Falle Kakao eben auch Kinderarbeit da ist, wo sie nicht eine Schokolade für 2 Euro hier im Hochglanzformat verticken können und gleichzeitig stellt sich raus, dass hier möglicherweise Kinderarbeit da ist. Das ist nur ein Beispiel. Also insofern öffnen Sie sich anderen Akteuren, um in die Lieferkette reinzugehen und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist.
Kleine Frage dazu. Jetzt hat vielleicht nicht jeder Mittelständler die Möglichkeit, einen Sourcing-Manager einzustellen. Kann man das auch als Dienstleistung einkaufen? Gibt es dafür irgendwie Agenturen oder Beratungsunternehmen?
Ja, inzwischen können Sie für alles Dienstleister bekommen. Wir versuchen mit bei uns und wir haben ja auch viele Mittelständler bei uns an Bord. Es sind ja nicht nur Ferrero oder Aldi, Lidl, die großen Unternehmen, die global agieren und global sourcen, sondern wir haben festgestellt, dass auch, ich nehme jetzt mal kleine oder mittlere Kaffeeröster, durch die Zusammenarbeit mit uns erstmalig auch einen Kontakt zu ihren ursprünglichen Lieferanten bekommen haben. Und das ist Anonymität aufheben, Transparenz in seine Bezugskette zu bekommen. Und das sind die Produktkategorien, in denen wir arbeiten. Aber das geht ja quasi von Gewürzen bis hin zu Baumwolle bei Textilien, bis hin zu den gängigen Lebensmitteln, die auch Fairtrade tauglich gemacht werden können, ist das erstmal der erste Schritt. Also eh so ein besiegeltes Produkt, dann im Markt, es vergehen manchmal 1-2 Jahre in dem gemeinsamen Schauen und Hotspots entwickeln in die Lieferkette. Und das können Sie auch mit anderen Akteuren machen.
Super, also ich habe verstanden, ein diverses Team ist wichtig, um auch den Blick darauf zu schärfen, wie man Nachhaltigkeit gestalten kann. Das Thema Sourcing zu monitoren, genau hinzuschauen, ehrlich hinzuschauen, ist eine weitere Empfehlung. Gibt es noch eine dritte Empfehlung für den Mittelständler, der das Thema soziale Nachhaltigkeit aktiv gestalten möchte?
Also ich glaube, Sie müssen wirklich sehr aktiv mit Ihren Dienstleistern sich zusammensetzen und gucken, weil die ja teilweise näher dran sind und schauen, Standards zu entwickeln. Was hoffentlich nicht darin endet, dass sie alle möglichen Auflagen machen, aber definitiv nicht bereit sind, die erhöhten Kosten, die damit entstehen, dann auch zu bezahlen. Also die große Auseinandersetzung, die wir ein Stück haben, das geht dann teilweise, der Handel bringt immer mehr soziale und Umweltkriterien rein. Aber die Preisdrückerei, die ja letztendlich dazu führt, dass das erste und meist schwächste Glied in der Kette dann eben auch gedrückt wird. Also das ist, Verantwortung übernehmen heißt nicht nur personell, von der Analyse her Verantwortung übernehmen, heißt manchmal auch zu gucken, dass die Billigmanie, für die Deutschland ja über die Discounter bekannt und groß geworden ist, vielleicht manchmal auch unterbrochen oder in Frage gestellt werden muss.
Das ist mein Stichwort, weil ich wollte Sie auch fragen, wie Sie die Marktbereitschaft einschätzen, wirklich für eine sozialere Welt zu zahlen.
Ja, ich könnte provokant mit dem Slogan, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, die Moral geht nur bis zum Regal, soll heißen, in Umfragen, wenn Sie eine Umfrage machen, sind Sie gegen Kinderarbeit, werden Sie höchstwahrscheinlich bei 100% liegen. Wer ist schon für Kinderarbeit, um Gottes Willen? Wenn Sie dann aber näher gucken, weil eigentlich müssten wir ja um 100% Marktanteil haben, weil die Zielsetzung, dass keine Ausbeutung bei der Produktion bei einem Produkt da ist, die wird von allen eigentlich formuliert. Aber man blendet leider, wenn man dann einkaufen geht, egal ob es sich um Textilien oder eben auch um Lebensmittel hat, möchte man den Einkaufsbon relativ gering halten und blendet dann Dinge aus. Und das kann keiner mit einem Reader oder eben mit der App und jedes Produkt scannen und gucken, wie clean es in Anführungszeichen ist. Also das schafft selbst nicht der Gemeindepfarrer, dem das vielleicht ethisch anheimliegt. Und das sind so die Punkte, wo wir versuchen müssen, wie können wir peu à peu den Wunsch der Konsumenten und den Wunsch der Industrie, nicht über Ausbeutung Produkte herstellen zu lassen oder zu kaufen, wie können wir den vereinfachen und mehr Hilfen geben. Aber Fakt ist, dass es noch zu eine große Kluft zwischen Wollen und Tun gibt.
Gibt es da auch eine persönliche Hoffnung Ihrerseits, dass die Generationen, die jetzt sozusagen in Kaufkraft auch kommen, die Generation Y, die Millennials, dass die da vielleicht eine andere Bereitschaft haben, diesem Thema auch einen Wert und auch einen konkreten bezahlten Beitrag beizumessen?
Also zum einen versuchen wir das selber auch mit zu fördern, indem ein guter Teil unserer Kampagnen Fairtrade Schools, es gibt sogar Fairtrade Kindergärten, Fairtrade Universities, wir genau den Blick auf die Globalität richten wollen. Wir sind bei über 700 Fairtrade-Schulen in Deutschland und die Kampagne läuft wie geschnitten Brot. Soll heißen, dass wirklich mit diesem Gedanken viel mehr versehen werden. Und wir sehen es da auch bei der Mobilität. Die Autoindustrie für uns, oder ich rede jetzt für meine Generation, war 18 Jahre Führerschein und der Traum, ein eigenes Auto, selbst wenn es eine gebrauchte Mühle war, zu haben. Meine Töchter und viele junge Menschen haben kein Auto mehr, weil es in der Innenstadt kompletter Quatsch ist, ein eigenes Auto zu haben. Das heißt, die Mobilität ist eigentlich schon der erste Trendsetter, wo junge Leute in ein komplett anderes Verhalten und Konsumverhalten kommen. In Sachen Fridays for Future und vielen anderen Punkten ist das Klima, weil es sind letztendlich unsere Kinder, die mit dem Salat zurechtkommen müssen, den ihre Eltern, sage ich mal, hinterlassen. Und die soziale Dimension wird die dritte Welle werden. Also insofern sind wir sehr zuversichtlich. Wir versuchen es selber auch ein Stück zu erzeugen, dass das Konsumbewusstsein, Sie sehen es auch bei Textilien, Kleiderkreisel, Flohmärkte und es laufen nicht mehr alle fünfmal am Tag zu Primark. Also das sind Dinge, wo jetzt schon sehr klar eine Verhaltensveränderung zu spüren ist und die wird nicht weniger, sondern mehr und Handel und Wirtschaft sind gut beraten, sich auf diese Dinge einzustellen.
Was ja auch ein wettbewerbsdifferenzierender Faktor dann auch sein kann. Ne? Genau. Ja, ein letztes Thema hätte ich noch. Es gibt ja diesen Begriff Greenwashing, also sich sozusagen eine Fassade zu geben, dass man sozial oder umweltbewusst agiert, aber am Ende ist es eben einfach nur eigentlich ein eingekauftes Etikett und keine gelebte Wirklichkeit. Was ist Ihnen denn persönlich als Vorstand von Fairtrade wichtig, um nicht missbraucht zu werden für eine schicke Fassadenaussage?
Also für uns war es wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge mit großen Unternehmen, egal ob Ferrero, Aldi, Lidl, zusammenzuarbeiten, die wirklich auch nachweislich mit an dieser Situation durch ihr Wirtschaftsverhalten mit beigetragen haben. Auf der anderen Seite ist die spannende Frage, wie kommen Sie von A nach B? Das heißt, wenn Sie jede Veränderung, die läuft, immer daran messen, dass die besagte Unternehmen nicht zu 100% Fairtrade handeln. Wir werden aus Lidl keinen dritte Weltladen machen können. Aber für uns ist entscheidend, dass die Ernsthaftigkeit, mit uns zusammenzuarbeiten, wirklich sehr klar zum Ausdruck kommt. Das heißt, wir lassen uns nicht abspeisen, jetzt 5 Alibi-Produkte zu nehmen und zu sagen, so und möglicherweise eine Werbeaussage zu treffen, wir handeln Fairtrade. Also wir haben Lizenzverträge und auch Vereinbarungen in der Öffentlichkeitsarbeit, dass das tatsächliche Kommunizieren immer nur sehr klar in dem Zusammenhang ist, wie sie agieren. Also dass man nicht Overclaiming betreiben kann. Der zweite Punkt ist, dass jedes Jahr wir zusammensitzen und gucken, wohin geht die Reise weiter. Also ein Rewe hat jetzt weit über 100 Fairtrade-Produkte im Sortiment und sie hat mit einem angefangen. Aldi, Lidl gehen auch Richtung 100 Produkte. Das heißt, wir dulden keine Stagnation und das betrifft alle Akteure und das ist für uns die Glaubwürdigkeit, dass wir uns gemeinsam auf einer Reise begeben, die keinen sozialen Stillstand hat.
Klasse. Danke, dass Sie sich auch dieser Frage gestellt haben. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Also, was Was war eigentlich Ihr persönlicher Motor oder Treiber oder Ihr Talent oder Ihre Fähigkeit, das dazu geführt hat, dass Sie mit einer Idee über 30 Jahre hinweg es wirklich geschafft haben, eine Organisation aufzubauen, die eben 2 Milliarden Warenvolumen fair bewegt? Das ist eine persönliche Frage zum Abschluss.
Ja, es war eigentlich mein Ehrgeiz, wie kann ich mein ideelles Wollen zusammenbringen mit kommerziellem Handeln. Und das hat mich immer umgetrieben. Ich fand immer so viele tolle Ideen, die aber beschissen organisiert sind, um es mal deutlich zu sagen. Also insofern hatte ich von Anfang an den Ehrgeiz, auch den Kaufmann und den Ökonom in die Idee mit reinzubringen und gleichzeitig eine Triebfeder zu sein, um den sozialen Gedanken weiter voranzubringen. Es funktioniert letztendlich nur, und das ist in unserem Team wirklich sehr toll der Fall, wenn Sie diese Unterschiedlichkeit im Team zulassen, auch wo es mal knallt. Und das hat mir eigentlich, ich habe Personal studiert. Und insofern hatte ich immer auch eine hohe Affinität zu Personal, Personalentwicklung, Recruiting und zu den Fragen. Und Sie können nicht auf Dauer als Alleinunterhalter agieren. Es funktioniert nur im Team und das Team muss stimmen. Und das war, sage ich mal, meine zweite Triebfeder und das ist sehr toll, dass ich diese Dinge auch mit manchen krummen Wegen oder auch Hürden, die es hatte, entwickelt hat, weil es war nicht alles vergnügenssteuerpflichtig, wie es uns ergangen ist. Da brauchen Sie schon manchmal ein hartes Fell, aber es macht Spaß zu sehen, dass sich eine Idee durchgesetzt hat, die am Anfang eigentlich nur für bekloppt erklärt wurde.
Ich finde, das ist doch das perfekte Schlusswort für unser Gespräch. Vielen lieben Dank, Herr Oberrat. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, welch großartiges Team Sie um sich geschart haben und kann das nur bestätigen, dass Sie da diese Leistung auch wirklich als Team erbringen. Dankeschön.
Ja, ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht.